Willkommen zurück bei Words of the Future. Heute wieder mit Florian.
Schönen guten
Ich glaube,
Morgen, schönen guten Morgen.
es ist Episode 5. Müssen wir mal gucken. Wir haben letztens eine Folge aufgenommen, aber wir werden die heutige Folge vorziehen. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge auch fälschlicherweise am Anfang Folge 6 gesagt. Also passt das sowieso.
Da musst du die jetzt korrigieren, nachträglich. Dann wird
Nee,
das
muss
auch
ich nicht,
Folge
weil
6.
ich lasse sie ja jetzt nach der hier hoch.
Ja, also wir mussten die jetzt zurückschieben, weil du Folge 6 gemacht hast. Ja, aber es stehen brandaktuelle Themen an, deswegen müssen wir die jetzt vorziehen. Es geht gar nicht
Genau,
anders.
wir reden über aktuelle Sachen heute. Gestern war nämlich Google I.O. Hast du ein bisschen davon gesehen?
Ich habe hauptsächlich die Ausschnitte zu den neuen Smartphones und Tablets gesehen und dann nur dieses eine zusammenfassende Video, wo über das Large Language Model Palm 2 geredet wurde. Aber so viel weiß ich darüber gar nicht, weil ich bin eher auf der Bing, auf der Microsoft-Seite unterwegs gewesen.
Ja, also die Handys interessieren mich jetzt eher weniger. Aber das Announcement von Palm 2 war recht interessant. Was Google gemacht hat, ist, sie hatten ja vorher Palm. Das wurde, glaube ich, verwendet in ersten Versionen von Bart, die sie gezeigt haben und in ein paar anderen Sachen.
Das war so das Pendant zu dem Bing-Ding, ne? Bart. Also das war quasi
Ja.
wie dieses Bing Copilot-Teil, nur das von Google.
Ja, es war am Anfang deutlich schlechter. Jetzt, wo es mit Palm 2 läuft, ist es besser geworden. Und es ist jetzt auch in mehr Ländern verfügbar. Witzigerweise nicht in den meisten europäischen Ländern. Ich nehme an, es hat irgendwelche Datenschutzgründe.
Ja.
Kein gutes Zeichen, aber können wir auch später nochmal drüber reden.
Das heißt, dieses Palm ist quasi wie GPT. Also GPT-3 war sozusagen wie Palm 1 und GPT-4, das neuere Neural Network im Hintergrund, ist halt quasi jetzt wie Palm 2. Das wird einfach die sozusagen
Ja,
Backend verändert.
wir können ein bisschen über den Vergleich reden, was jetzt besser ist. Es kamen tatsächlich mehrere Models. Also es gibt viermal Palm 2. Die wurden benannt, lass mich nicht lügen,
Gecko.
Gecko.
Ja, das hast du.
Es gab Bison und das größte ist Einhorn.
Ja. Verschiedene Skalierungsarten davon.
Genau, die haben also ähnlich wie damals, ich weiß nicht, ob wir im Podcast mal darüber gesprochen haben, es gab das Chinchilla-Paper von DeepMind, wo DeepMind praktisch untersucht hat, was ist das optimale Verhältnis aus Parameterzahl der Model und Menge an Trainingsdaten.
Ja.
Und die haben da so eine kleine Studie gemacht und gezeigt, was das optimale Verhältnis ist. Und Google hat jetzt praktisch dasselbe nochmal mit Palm 2 gemacht. Die haben vier verschiedene Models trainiert in verschiedenen Größen und jeweils geguckt, was ist die optimale Parameteranzahl für die. Und dann kannst du so eine Kurve zeichnen. Und die Ergebnisse, die die bekommen haben, ist sehr ähnlich zu dem, was DeepMind rausgefunden hat. Ich glaube, Palms Zahlen sind minimal höher, so ein paar Prozent höher.
Ja. Was mich aber daran interessiert hat, ist, dass die ja auch bei dem kleinen Modell gesagt haben, bei dem Gecko-Teil, und da haben wir ja in der Folge dann drüber gesprochen, die jetzt hier nachkommen wird, dass sie davon ausgehen, dass das ein System ist, was auf lokalen Geräten auch verwendet werden kann. Also wie beispielsweise, und davon gehen wahrscheinlich die meisten aus, auf den nächsten Google-Smartphones.
Ja, also es gibt ja aktuell sehr viele Open Source Models, die etwas kleiner sind. Und du kannst ein bisschen kompensieren, indem du von dieser optimalen Kurve abweichst und ein bisschen mehr Trainingsdaten verwendest, als optimal wäre für die Parameterzahl, kannst du bessere Models bekommen in kleineren Größen. Das heißt, das Training wird ineffizienter, weil du nicht mehr viel Leistung rausbekommst
Ja.
durch mehr Trainingsdaten. Aber dadurch, dass du das Model besser machst über mehr Trainingsdaten, nicht über Parameter, wird es nachher in der Nutzung günstiger.
Das ist schon spannend.
Ja. Und ich glaube, deswegen hat Google auch ganz bewusst selbst das größte Palm 2 Model kleiner gemacht als ihr vorheriges, weil es sich, Google will ja Palm in Suche und in Produkten anbieten und das
Ja.
möglichst als Service kostenlos, dass du nicht dafür zahlen musst.
Ja, da muss es schnell sein.
Es muss
Und
schnell sein,
wenig
vor allen Dingen muss
kosten.
es günstig zu laufen sein. Also GPT-4 hat uns ja gezeigt, OpenAI kann GPT-4 nicht kostenlos anbieten, wie sie es mit 3.5 machen, weil es
Ja.
einfach zu teuer ist. Es ist zu groß.
Aber Microsoft macht das ja im Prinzip, weil das Bing-Gedöns, dieses Chat-Ding, ist ja basierend auf GPT-4 und das kann man ja
Nee.
zwar auf einer Warteliste, aber doch kostenlos benutzen, oder?
Nee. Das habe ich ja letztens noch mal kurz erwähnt. Also es ist jetzt rausgekommen, dass am Anfang, es ist nicht eindeutig, sie haben nicht viel dazu gesagt, aber am Anfang wurde erwähnt, dass es eventuell mit GPT-4 laufen könnte. Aber das haben sie nachher revidiert und meinten, nein, es wäre auch nicht bezahlbar.
Ach so, das heißt, das läuft dann auch irgendwie auf GPT-3.5 oder was?
Oder vielleicht hat Microsoft auch ein eigenes Model nur für Suche.
Guck mal, das wusste ich, aber ich habe das gar nicht mitbekommen.
Du kannst zum Beispiel justieren, dass du je nach Suchanfrage ein anderes Model verwendest.
Deswegen gibt es auch die drei Schalter da, ne? Mit, was willst du haben? Willst du den genaueren, willst du den kreativeren und so weiter? Das könnte es auch sein.
Ja, wobei ich glaube, das ist in erster Linie für den Prompt, ob mehr Suchergebnisse inkludiert werden oder weniger.
Ja, okay, okay.
Was ich interessant finde, ist, dass die größte Version von Palm 2, Unicorn oder Einhorn, deutlich kleiner sein soll, laut eigener Aussage von Google, als ihr vorheriges Model Palm. Das heißt, sie wurden aktiv kleiner statt größer.
Ja, da hast du auch immer irgendwas erwähnt, dass das die Tendenz ist, die man gerade so feststellt, dass man früher versucht hat, diese Models übel groß zu machen mit unfassbar vielen Parametern und mittlerweile versteht man, dass gar nicht die Parameter so das Entscheidende sind und man die eher kürzen kann und dafür irgendwie im Trainingsprozess mehr Daten oder so nimmt oder so. Das ist ja genau diesen Trend, den wir gerade beobachten, ne?
Genau, und das basiert alles auf diesem optimalen Verhältnis von DeepMind und jetzt Google, was sie rausbekommen haben. Wobei Google wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr auf zu viel Trainingsdaten geht. Oder Google hat einfach sehr, sehr gute Trainingsdaten, weil das ist, was auch aufgefallen ist bei den Benchmarks und so. Palm 2 ist deutlich besser als GPT-4 in multilingualen Sachen. Das heißt, Googles Datensets, mit denen sie trainieren, scheinen deutlich multilingualer zu sein.
Ja, diverser wahrscheinlich, ne? Das ist ja das, was die auch ein bisschen beworben haben, dass es jetzt, also, dass man festgestellt hat, ja, GPT-4 und diese GPT-Sachen, die sind übel gut in Englisch und in anderen Sprachen fallen die eben total ab. Und bei Palm haben die jetzt ja das beworben, dass das in anderen Sprachen ebenso gut sein soll wie in Englisch.
Ja, oder sogar teilweise besser.
Ja.
Je nach Benchmark.
Ja, ich
ja, ist schon interessant.
Ich habe sogar gerade das Ding offen, warte mal, was haben wir da? GPT, Foreshot Accuracy Across Languages, da war GPT-4 Englisch bei 85% und andere Sprachen wie beispielsweise, sagen wir mal, Türkisch bei 80% nur, also 4% politischen Unterschied.
Ja.
Während die Palm-Modelle in allen Sprachen ähnlich sind.
Also merkt man, was für einen Einfluss Trainingsdaten haben können auf die Leistung am Ende.
Ja.
Wobei Palm 2 natürlich jetzt so ein paar dieser Fähigkeiten fehlen, die ab einer gewissen Größe auftauchen. GPT-4 kann bestimmte Dinge immer noch deutlich besser, die BART oder Palm 2 dann nicht können.
Was denn beispielsweise?
So Logiksachen oder Planning, also was wir als Denkvermögen, natürliche, wie sagt man, gesunder Menschenverstand.
Ah, okay.
Das fehlt, beziehungsweise das taucht mehr auf in GPT-4.
Aber das sind ja auch Sachen, die werden ja auch immer beschrieben als irgendwie, da weiß ich jetzt nicht, wie das heißt, Inherent Abilities oder irgendwie so, dass diese Sachen, auf die man nicht trainiert, aber die sozusagen im Lernprozess als Nebenprodukt auftreten.
Emergent Capabilities, ja, also genau. Sachen, die irgendwann entstehen ab einer gewissen Größe oder so.
Ja, dafür ist einfach die Größe dann entscheidend, okay.
Also auch. Ich kann mir vorstellen, dass Trainingsdatensets da auch Einfluss drauf haben kann. Es gab noch eine andere Variante von Palm, MedPalm, das speziell trainiert auf medizinischen Daten.
Ja.
Das ist ganz gut, um so ja praktisch Fragen zu beantworten, die Leute sonst an Doktoren richten. Und da sind die Ergebnisse auch schon sehr beeindruckend.
So wie eine digitale Sprechstunde. Dann gehst du erstmal zur Vorbesprechung, gehst du zur KI in deinen Browser und dann kommt raus, nee, sie müssen einfach ein bisschen mehr Wasser trinken. Und dann hast du dem Doktor die ganze Arbeitszeit erspart.
Ja, wenn die Models irgendwann dann auch noch Medikamente verschreiben dürften.
Ja, aber das ist schon sehr wild, ja.
Muss man dann ein bisschen Vertrauen haben.
Aber andererseits musst du auch mal so weit denken, dass wenn du halt eine KI hast, die für das Medizinische grundlegend zuständig ist, dass du die dann auch einbinden kannst, eben beispielsweise die Smartwatches, die dann Blutdruck messen können und Puls 24/7, wo dann Variationen auftreten, die vielleicht in Zukunft auch wesentlich mehr Blutsauerstoff und so messen können, ein EKG machen können und das dann über langzeitmäßig Entwicklungen verschreiben.
Ja, diese Sachen laufen nicht auf der Uhr, aber du kannst zum Beispiel die Daten von deiner Uhr hochladen.
Eben, genauso mit irgendwelchen Services. Und dann hast du wirklich, also dann hast du ja im Prinzip die heftigste Vorsorgeuntersuchung, die du haben kannst. Nämlich, es fällt direkt auf, wenn irgendwie was anfängt, also sich in Richtung Krankheit zu entwickeln.
Ja.
Das kann durchaus nochmal die Lebenserwartung nach oben schießen.
Es hilft auch bei der aktuellen Überlastung des Gesundheitssystems.
Ja, das sowieso. Ich habe übrigens die Namen gefunden. Gecko, Otter, Bison und Unicorn.
Otter, okay.
Das sind die vier Stufen, von klein nach groß.
Apropos Language Models als Sprachservice, Sprachansprechpartner. Wendy's hat angekündigt, dass sie jetzt beim Drive-Thru die Bestellungen mit Language Models annehmen. Ich meine, sie verwenden sogar Palm 2.
Ja, warum nicht? So, die sind wahrscheinlich auch noch eloquenter als die Leute, die da normalerweise sitzen.
Ja, zum einen das und zum anderen ist es natürlich erstens eine Arbeit, die jetzt niemand unbedingt machen möchte.
Ja.
Und ja, da muss man jetzt nicht viel für können.
Das ist wohl wahr, ja. Da wundert es mich ehrlich
wahrscheinlich
gesagt,
auch Gecko.
Ja, da wundert es mich aber auch ehrlich gesagt, wenn ich mal so nachdenke, dass das bislang noch so läuft, wie es gerade der Fall ist, dass da jemand sitzt, der die Bestellung gibt, weil sowas könnte man ja total einfach mit heutiger Technik auch schon machen. Also sowas wie die simpelste Spracherkennung, wo dann halt einfach nur die automatisierte Nachricht kommt. Guten Tag bei Wendy's. Bitte sagen Sie Ihre Bestellungsliste. Und du hast ja die Bestellungsliste, die ist ja sowieso da immer ausgeschildert. Und dann sagt er halt, ich möchte einen Burger haben. Oder dann muss halt mit Zahlen bestellen. Ich möchte die 13 und die 14 und die 15. So. Das hätte
ja
auch schon heute eigentlich machen können.
Aber wenn deine 80-jährige Oma da durchfährt und fragt, habt ihr auch noch die Soße von damals? Dann,
ja, gut,
also ein bisschen Intelligenz muss da sein.
Ja, okay. Aber gut, das ist jetzt so ein Feld, wo es, glaube ich, also das ist nicht sonderlich spannend, noch irgendwie debattierbar, dass da jetzt beim Drive-Thru dann irgendeine KI sitzt.
Aber es ist ein gutes Anzeichen dafür, dass es anfängt mit der Übernahme des Arbeitsmarkts durch KI.
Ja, es sind dann auch die ersten, man kann sagen, das sind dann die ersten Jobs, die wegfallen. Ne? Vielleicht wird dann der eine entlassen, weil er nicht mehr gebraucht wird im Staff. Es sind genug Leute, die Essen machen und die Küche ist gar nicht groß genug und der saß bislang immer am Schalter.
Ja. Was auch kam bei dem Announcement, was ich viel interessanter fand, DeepMind und Google Brain wurden ja zusammengelegt. Das ist jetzt eine Firma.
Warum waren die überhaupt zwei getrennte? Die waren noch beides Alphabet, oder?
Die haben ganz anders angefangen. Also DeepMind wurde ja erst später Teil davon.
Ach, die haben
ja, DeepMind war unabhängig und die hatten ja auch immer ein anderes Ziel. Die wollten nie Produkte entwickeln, sondern an AGI forschen.
Ah, okay.
Aber die wurden jetzt zusammengelegt, einfach, ja, weil Google die Experten braucht, um etwas zu entwickeln, was Microsoft herausfordern kann. Das haben sie ja jetzt irgendwie, also Palm 2 wurde in die ganzen Google-Produkte eingebaut, wie Slides, wie heißen diese ganzen Office-Pardons von Google?
Ja, die Google Workspaces gedöns, ne?
Also im Prinzip haben sie jetzt aufgeschlossen zu Microsoft und bieten es dasselbe an. Palm in Suche kommt auch. Es ist
ähnlich. Jetzt schon in Google Sheets beispielsweise, ist das Palm jetzt schon integriert oder haben die das wieder nur, wie Microsoft das auch bei Word gemacht hat, angekündigt, dass die das bald machen werden?
Ich meine, es ist nur angekündigt.
Ja,
ich weiß nicht genau, wie die Dates jetzt von Microsoft und Google sind, wann was kommt, aber
weil ich warte immer noch auf die Microsoft Office-Sachen. Die haben das so geil angekündigt mit diesem Copilot-Ding oder wie auch immer die das nennen. Das,
ja, mein Vater wartet auch.
Das kommt aber nicht.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es bald Standard wird, dass sowas in jeglicher Software dieser Art drin ist. Dass es einfach Office hat es, Google hat es und dann müssen alle anderen, die ähnliche Services anbieten, es auch haben. Einfach weil man sich als Nutzer daran gewöhnt.
Ja, aber das wird schwierig dann für so Sachen wie LibreOffice, weil so ein normales Textprogramm kannst du vielleicht noch Open Source nachprogrammieren, aber spätestens bei den KIs wird es dann doch schwierig, ne?
Es gibt ja Open-Source-Models wie Open Assistant oder so.
Ja, aber da haben wir auch schon ja drüber gesprochen in der Folge, die jetzt hier nachkommt, dass die nicht noch nicht so gut sein können. Oder nee, das war sogar in der Bildungsfolge, die schon draußen ist, ne?
Ja.
Die sind, die hängen aber doch dann gnadenlos hinterher, weil die Open-Source-Dinger kannst du ja nicht auf fetten Servern laufen lassen, weil wer hostet die Open-Source?
Ja, also vor allen Dingen das Training ist teurer für Open-Source, aber Google wird ja auch nicht deren Top-Models auf deinem Handy für E-Mail-Replies nutzen. Da wird wahrscheinlich auch dann Gecko oder Otter laufen.
Oder Otter. Ja, okay.
Irgendwie haben sie es mit Tiernamen. Na gut. Was ich eigentlich sagen wollte, Google und DeepMind wurden zusammengelegt und die haben jetzt neben PaLM 2 trainieren die aktuell ein neues Model, ein Gemini. Multimodales Model, Gemini. Multimodal heißt, es kriegt nicht nur Text als Input, sondern ähnlich wie GPT-4 auch Bilder und eventuell noch andere Formen von Input.
Und kann aber im Gegensatz zu GPT-4, das wurde ja gesagt und kritisiert, planen und zielgerichtet handeln oder irgendwie so war das der Knackpunkt, ne?
Ja, ich meine, sie legen Fokus auf Integration von Tools. Also es gab ja sehr viele Paper wie Toolformer, wo es darum ging, Language Models beizubringen, Software zu nutzen. Das sehen wir jetzt mit diesen Plugins in GPT-4 und Microsoft hat ja auch angekündigt, dass sie in Bing dieselben Plugins integrieren wollen. Und Gemini wird extra trainiert, um dafür geeignet zu sein.
Ja, das wird dann quasi so ein GPT, wurde immer in dem Zuge genannt, dass der GPT-5-Rival dann sein wird, das Gemini-Ding.
Ja, ich bin mal gespannt, wie gut es wird. Also ich habe relativ viel Vertrauen in DeepMind. Die haben noch nicht so viel Language Models rausgebracht, aber die haben in anderen Bereichen von KI ja sehr viele Durchbrüche gemacht und waren da ganz vorne mit dabei. Also sitzen auch sehr viele Leute, die sehr viel Ahnung haben. Sind nicht alle bei OpenAI. Mhm. Bin ich mal gespannt, wenn das rauskommt. Und es gab doch ein anderes Announcement in der letzten Woche oder sogar vor ein paar Tagen. Claude, das Language Model von Anthropic AI, ich kann den Namen nie aussprechen.
Ja, ich wüsste es auch nicht. Anthropologische AI.
Das ist eine Firma, die hat sich abgesplittet von OpenAI. Da sind ein paar Leute abgesprungen und haben eine eigene Firma gegründet und ein eigenes Model trainiert. Und die sind tatsächlich relativ gut. Also Claude, und die haben auch ein neues Model angekündigt, Claude Next. Das sind schon sehr große High-Quality-Language-Models. Und die haben angekündigt, dass sie jetzt eine Version ihres Models mit einem Context-Window von 100.000 Tokens anbieten.
Du musst das in den Kontext setzen. Was heißt ein Kontext-Dings von 100.000 Token?
Genau, das sind ungefähr 75.000 Wörter.
Ja, und ist das jetzt mehr oder weniger als das, was wir kennen von den GPTs beispielsweise?
GPT 3.5 waren, glaube ich, 4.000, GPT 4 sind 8.000 Tokens und OpenAI hat angekündigt, dass sie bald eine Version von GPT 4 mit 32.000 Tokens rausbringen, aber 100.000 ist natürlich nochmal eine Größenordnung mehr.
Aber wer kommt denn da an das Limit? Also wer ingeniert denn mal einen Prompt, wo du 100.000 Inputs brauchst?
Also na, Beispiel, zwei Szenarios. Einmal, du packst ein ganzes Buch in den Prompt und sagst, schreib das Buch weiter.
Ach so. Oder eine Datenbank oder so. Ach so, jetzt verstehe ich.
Genau, große Mengen an Daten. Und vor allem für Programmierer, du kannst nicht nur einzelne Dateien da reinpacken, sondern du könntest ein ganzes GitHub-Repository, also so ein ganzes Projekt da reinpacken.
Ach so.
Und dann hast du mehr Kontext für den Code. Das wären so Anwendungsfälle.
Ah, okay. I see.
Es ist leider nur nicht klar aus dem Announcement, wie die das umgesetzt haben. Weil normalerweise, wenn du so einen großen Kontext haben willst, musst du ja auch die Parameter und Attention Layers dafür bauen, dass all diese Daten verarbeitet werden.
Mhm. Und auch, dass sie schnell verarbeitet werden. Ich kann mir vorstellen, das dauert ja auch einfach länger, dass der die...
Es dauert sehr lange. Und es muss ja auch irgendwie trainiert werden. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein neues Model ist, weil ein neues Model mit 100.000 Tokens Input zu trainieren, so kurzfristig, wäre ein bisschen teuer und nicht wirklich möglich. Also haben sie wahrscheinlich irgendwie noch einen breiteren Layer unten auf Cloud draufgesetzt oder so. Es würde mich wirklich interessieren, wie sie es gemacht haben.
Mhm.
Ob aber die sind Komprimierung verwenden.
Das sind aber auch weiterhin, bleibt das ja eine Firma, ne? Anthropology AI oder wie das heißt, ist ja jetzt, die stellen das nicht Open Source bereit.
Nee, das ist ein Produkt. Gab's neue Open Source Models? Fällt gerade keins ein. Da bin was ich in letzter Zeit rauskam.
Da bin ich leider gar nicht drin.
Ach, es gab noch was richtig Interessantes. Wir haben ja mal über, oder ist das in der nächsten Folge, die hier nach rauskommt, wir haben über AI Alignment gesprochen. Beziehungsweise wir werden in einer Woche über AI Alignment sprechen. Also
wie können wir künstliche Intelligenz mit unseren Interessen in Einklang bringen?
Genau. Und eines der Hauptprobleme ist, dass Language Models Blackboxes sind. Das heißt, wir wissen nicht, wie sie die Daten verarbeiten und den Output produzieren.
Ja.
Das ist so das Hauptproblem, was erst gelöst werden muss, bevor wir, also wir müssen verstehen, wie sie funktionieren, wie sie denken.
Da habe ich aber jetzt mal eine Frage. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ich weiß leider wieder nicht, in welcher Folge, entweder die, die hier nachkommt oder die, die davor schon kam, da habe ich beispielsweise einen Instagram-Reel gesehen, wo eine Zusammenfassung von so einem TED-Talk drin war. Und da haben Leute drüber gesprochen, dass sie eine KI gebaut haben, die im Prinzip Gedanken lesen kann, indem die halt Gehirnsignale ausgelesen haben und dann haben die erst, so wie man KI halt trainiert, haben die jemandem ein Bild gezeigt, das heißt, die wussten, wie das Bild aussieht, dann haben die Gehirnsignale ausgelesen, hat die KI das interpretiert und dann haben die am Ende gesagt, der KI, das war das Bild, was der gesehen hat und so hat die KI dann gelernt, halt diese Gehirnsignale zu rekonstruieren und die zu interpretieren, sodass man irgendwann auch, wenn man jetzt kein Bild gezeigt hat, Leuten gesagt hat, stell dir mal das und das vor und hat die KI das ausgelesen und dann kam ungefähr das raus. So, das heißt, auch unser Gehirn, was ja auch in gewisser Weise eine Blackbox ist, also so wie eine KI, wir wissen ungefähr, wie der Aufbau ist, wir wissen, wie das funktioniert, aber wir wissen nicht, was da wirklich passiert, wie und wie man das selber nachstellen kann. So ist ja eine KI im Prinzip auch, nur auf Silikonbasis statt auf Kohlenstoffbasis. Wenn jetzt aber schon KIs Gehirnsignale dekonstruieren können und interpretieren können und wir quasi Einblick in diese menschlichen, diese biologische Blackbox erhalten, ist es dann nicht auch möglich, dass man eine KI nimmt, um eine KI zu erklären, damit wir rausfinden, was denn diese KI, die jetzt von der anderen KI ausgelesen wird, so ungefähr der Denkprozess ist und so weiter?
Boah, Florian, das war die perfekte Überleitung. Holy shit. Genau das hat OpenAI diese Woche gemacht.
Unfassbar.
Sie haben GPT-4 verwendet, um rauszubekommen, wie GPT-2 denkt.
Aha.
Also GPT-2 kennen wahrscheinlich nicht viele, das ist sehr alt. Auch deutlich kleiner, deswegen ein bisschen übersichtlicher.
Mhm.
Die haben praktisch GPT-4 Input-Prompts von GPT-2 gezeigt und die Aktivierungen innerhalb des neuronalen Netzes. Mhm. Und GPT-4 hat dann, indem es GPT-2 immer wieder getestet hat, geguckt, wofür welcher Node, also welche Synapse, welches Neuron zuständig ist.
Mhm.
Und du kannst jetzt auf deren Webseite gehen, wenn ich dran denke, werde ich es hier unter der Folge verlinken und wirklich dich durch GPT-2 durchklicken und dir angucken, wofür was zuständig ist. Und dann hast du eine, die steht für Kanada, eine steht für Bestätigung oder...
Kanada.
Ja, das ist richtig witzig.
Und, warte mal, wo finde ich das denn?
Read Moment. Paper.
GPT-2 Model vielleicht?
Auf meiner Website findest du es.
Ah, sehr gut. Max News. Cannon ML.
Ja.
Sehr gut.
Also das ist ein sehr wichtiger Schritt, um KI zu verstehen und dann auch mit unseren Interessen zu vereinen.
Mhm.
Das war wahrscheinlich in der Richtung das wichtigste Paper oder wichtigstes Announcement diese Woche.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja auch im Prinzip ein Prime-Example dafür, was KIs alles können, weil es wird ja jetzt momentan drüber gesprochen, wir sind ja gerade an so einem Kipppunkt, wo die KI halt besser ist im Prinzip, aber manchmal noch irgendwie verkackt. Aber stell dir mal vor, das, wie lange die Menschheit schon versucht hat, irgendwie in diese Backboxen, ob es jetzt also das Gehirn oder stellvertretend die KI für das Gehirn ist, reinzuschauen und es ist einfach nicht möglich gewesen. Jetzt hast du halt so eine KI, die du halt richtig dumm einfach programmieren kannst mit, das ist der Output, das war der Input und jetzt rechne mal den aus dem Input ohne Output einen Output und man dann wirklich sinnvolle Daten daraus bekommt. Ich finde das faszinierend, ehrlich gesagt.
Ja. Und du kannst ja dann auch andere coole Dinge damit machen. Wenn du weißt, wofür die einzelnen Teile nützlich sind, dann siehst du ja auch die Fehler, die es macht und wo es ineffizient ist,
kannst du
es eventuell manuell oder halbmanuell automatisiert verbessern, optimieren.
Das ist krass. Das ist krass. Aber das ist ja auch der erste Schritt dann zu diesem Alignment, dass wenn man sagt, okay, du hast jetzt halt, also wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt an sowas wie Gemini, wo dann das Ding auch Planungssicherheit hat und weiß ich nicht, was die hier gesagt haben, Bewusstsein oder so, der Bewusstsein war nicht dabei.
Aber ja, es wird doch trainiert, wir wissen nicht wirklich, was es können wird.
Ja, ja, also, aber die haben ja schon irgendwie geteased, dass die auf jeden Fall Planning und so weiter mit reinnehmen und da haben ja alle gesagt, was, Planning, das wurde doch von OpenAI gerade als Kritikpunkt gemacht, dass Planning eine... dass große Risiko ist, wenn AIs zielgerichtet planen können und so weiter. Aber wenn du das dann, diese so eine KI hast, dann kannst du halt im Nachhinein, oder könntest du hoffentlich, dann im Nachhinein reingehen und gucken, okay, welche Node ist denn dafür gedacht, welche Node ist dafür gemacht und dann vielleicht Sachen rausnehmen oder nochmal besonders irgendwie nachschärfen. Zum Beispiel,
was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass wir GPT-4 brauchten, um 2 zu analysieren. Das sind ja ein paar Generationen dazwischen.
Dann musst musst du dann so einen Cryo-Tank packen. Das darf nicht verwendet werden, bis du GPT-16 hast. Und dann kannst du dann wieder rückwirkend die KI. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, wir werden auch Möglichkeiten finden, aktuelle Models auf ähnliche Weise zu analysieren. Ja. Ich habe da Vertrauen in die Teams da.
Ja.
Es gab noch ein paar andere Announcements bei dem Google-Ding. Hast du Universal Translator gesehen?
Ja, dass man quasi gleichzeitig übersetzen kann und dann als Audio das ausgeben und es auch noch auf die sozusagen Ursprungsvideo, wo das Audio herkam, wieder drauf synken kann. Das meinst du?
Ja, das sind so Kombinationen von Papern, die in den letzten Monaten rauskamen. Also das meiste davon hat man schon gesehen. Aber jetzt hat man es als Gesamtprodukt, wo du praktisch einen Film reingibst und dann nimmst du die Stimme von dem Schauspieler, übersetzt das in eine andere Sprache mit seiner Stimme und passt die Lippenbewegungen an. Das heißt, du brauchst praktisch keine Synchronsprecher mehr.
Wie, du passt die Lippenbewegungen an? Ich dachte, das wurde nur gesynkt.
Nee, das Video wird verändert, sodass die Lippenbewegungen zu der neuen Sprache passen.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das heißt, es ist nachher praktisch nicht mehr möglich zu sehen, ob die Person wirklich Spanisch kann oder nicht.
Mhm. Okay, das ist ja noch wesentlich besser als das, was ich ursprünglich gedacht habe. Weil ich dachte einfach nur, es wäre, du nimmst Audio, dann machst du das Audio translated, dann gibst du das Audio wieder als Audio aus und dann packst du das irgendwie noch so, dass die Timecodes übereinstimmen, weißt du? Da, wo das Wort Wasserflasche herkommt, da kommt dann halt das französische Wort, ja. Sagen wir das englische Wort. Das englische Wort. Bottle of Water hin, so. Weißt du, was ich meine?
Ja. Nee, es ist noch ein bisschen komplexer als das.
Krass. Ja, das ist ja tatsächlich. Aber das kann dann in keinem Fall Realtime sein, ne? Also zumindest jetzt noch nicht.
Ich meine nicht, nee.
Ja.
Es ist auch ein bisschen gefährlich, weil es ja basically Deepfakes sind.
Ja.
Deswegen ist das aktuell noch nicht verfügbar, sondern nur für ausgewählte Partner.
Aber ich darf beruhigen, das Beispiel, was sie da hatten, das war noch nicht überzeugend. Also man hat sehr deutlich gesehen und gehört, dass das nicht die Originalstimme war. Ist natürlich, ja, ich fand, das hat man schon sehr gemerkt.
Keine Ahnung, ich nicht.
Ich weiß nicht, also doch. Also ich habe deswegen, daher kam ja auch meine Idee, dass ich dachte, die hätten das nur so ein bisschen lame drüber gesynkt, weil ich fand, die Mundbewegungen haben jetzt nicht so überzeugend zu dem gepasst, was ich als Audio gehört habe.
Also muss ich mir nochmal angucken, aber...
Und auch die Audiostimme, klang jetzt auch so wie man das halt von generierten Stimmen noch kennt, ein bisschen low quality, so... weiß ich nicht.
Also ich habe es mir angeguckt und es hat mich weniger gestört als bei manchen Hollywood-Filmen.
Sollen wir mal reinhören? Wenn du
Stimmen hast.
Ich kann das gerade mal abspielen, dann können die Podcast-Zuschauer ja auch mal reinhören.
Pass auf, hört man das mal. Im Audio, wenn du das abspielst?
Das müssen wir jetzt ausprobieren. Pass auf, wir hören mal rein. Und zwar jetzt.
Many college students don't realize is that knowing when to ask for help and then following through on using helpful resources is actually becoming a productive adult.
Muchos universitarios no comprenden que saber cuándo pedir ayuda y usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse.
Und das war jetzt das Übersetzte. Und ich finde, das hört man schon sehr deutlich.
Das ist eine andere Tonlage ein bisschen, aber...
Ja, es ist auch Low Quality und es fehlt der ganze Raumklang und so weiter. Aber das ist vielleicht auch nur, weil das so jetzt nebeneinander gesetzt wurde und ich weiß, wie es eigentlich klingen sollte.
Wenn du jetzt den Film nur in der einen Sprache hörst, würdest du es nicht merken.
Doch, also das glaube ich ganz deutlich. Also das, dann
wirst du vielleicht denken, die haben scheiß Mikros am Set.
Ja gut, das ist die Möglichkeit, ja. Weil das ist so der Hauptbestandteil, woran man das momentan festmachen kann. Auch wer aus der letzten Folge das Lied Savages von wie hieß der, Adler oder...
Die nächste Folge.
Nee, ich glaube, das hatte ich schon in der Bildungsfolge gesagt. Das ist so kompliziert, Mann. Das ist so kompliziert. Das ist, genau, Savages von Alta, A-L-L-T-T-A. Wer das gehört hat, auf meine Recommendation hin, der sieht da ja genau das Gleiche. Dieses Lied ist ja das Lied, wo dieser Künstler, Alta oder wie auch immer der ausgesprochen wird, ein Lied gemacht hat, in der Jay-Z vorkommt. Diese Jay-Z-Stimme ist aber vollständig computergeneriert mit so einem Language Model oder was, also nicht im Language Model, sondern ne, also eine KI, die darauf ausgelegt ist, Stimmen zu imitieren, so wie das jetzt wir gerade gehört haben. Und auch diese Stimme hört sich sehr deutlich low quality an im Vergleich zu der echten Musikerstimme, auch wenn das ziemlich geil ist, das Lied. Und man wirklich hört, dass es Jay-Z sein soll. Aber ja, dann findet man den gleichen Effekt.
Music LM, da haben wir mal vor ein paar Wochen drüber geredet, aber ich glaube nicht im Podcast. Habe ich dir das ja gezeigt. Das hat Google jetzt auch offiziell vorgestellt als Produkt, was ein paar Künstler schon nutzen können. Das fand ich auch, als ich es damals das erste Mal gehört habe, sehr, sehr gut.
Also, das habe ich sogar schon mal kurz ausprobiert. Ah nee, ich habe es nicht ausprobiert, ich habe noch eine Webseite, diese Demo-Dinger gesehen.
Genau, wo du dann Reggae-Musik oder irgendwelche Jazz-Solos einfach per Textprompt bekommst.
Das ist halt komplett krass, weil es also alles wird so viel zugänglicher. Also man hört das ja immer in Kritik, dass es die malenden Künstler beschweren, das ist mir meine Arbeit weg. Und ich muss ja auch sagen, als Musiker und als Musikstudent geht das ja auch wieder genau in meine Domain rein. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, weil bislang bin ich hier so der Kollege, der Musik machen kann und alle anderen können nicht Musik machen. Aber überleg doch einfach mal, dass jetzt jeder hat jetzt eine Idee für ein Musikstück und der gibt es einfach verständlich in Sprache ein und kriegt dann irgendein Stück daraus, so wie ich jetzt quasi mir auch Bilder generieren kann, die ich vorher nicht konnte. Es ist unfassbar, wie viel zugänglicher diese Crafts werden, weißt du, diese Fähigkeiten.
Ja, ich würde gerne mal eine separate Folge zu Kunst und KI machen, weil ich selbst komplett unfähig bin, aber Kunst sehr genieße und du ja eine recht kreative, künstlerisch begabte Person bist. Ich glaube, da können wir eine coole Folge zu machen.
Ja, das haben wir.
Apropos hier. Bilder. Ich habe letztens drüber nachgedacht. Es ist nicht komplett zufällig, aber es ist schon kleiner Zufall, dass ausgerechnet Language Models jetzt den Durchbruch haben. Weil wenn du dir überlegst, wir hätten wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse erreichen können, wenn wir Image Models dieselbe Menge an Geld, Rechenpower und Forschung reingesteckt hätten.
Ja.
Du kannst einfach Imagebilder größer machen und die würden wahrscheinlich irgendwann, wenn du gute Trainingssets hast und die Rechenleistung dafür hast, Bilder sind natürlich ein bisschen datenhungriger als Text, aber da wirst du wahrscheinlich ähnlich gute Ergebnisse erzielen, was die Intelligenz betrifft.
Aber das wäre ja für den Endbenutzer total umständlich, weil ich müsste dem ja dann immer ein Bild geben, oder nicht?
Ja, ist ein bisschen so Input-Output-Format. Was möchtest du? Language hat sich halt angeboten, weil, ja, schreiben halt. Kann aber angenommen, du machst jetzt direkt Audio und wir hätten nie angefangen mit Text, sondern mit Audio.
Ist einfach geredet, so, hallo GPT, ich bin's, kannst du mir ein Bild generieren? Und dann sagt er halt, jo.
Genau, so wie dieser Universal Translator, der das jetzt in eine andere Sprache übersetzt, hätten wir es darauf trainiert, die Audiospur fortzusetzen, genau wie wir es bei Text gemacht haben.
Aber würde
und irgendwann fängt es an, mathematische Gleichungen zu lösen per Audio.
Ja, als Emergent Capability sozusagen, ungewollt. Aber der, also ich stelle mir das dann so vor, dass er das im Hintergrund irgendwie noch in Text übersetzt, aber in dem Fall würde dieser Schritt ja total übersprungen werden, weil wir reden ja in dem Zuge immer, wenn es darum geht, okay, wir haben jetzt diese KIs und wir wollen mit denen reden, dann reden wir immer von Text-to-Speech und Speech-to-Text, dass alles irgendwie auf diese Textebene umkodiert werden muss. Das würde aber in diesem Beispiel total übersprungen werden, oder was? Also er würde direkt aus der Waveform die Information ziehen, oder wie?
Oh, da können wir auch drüber reden, weil da gab es ein anderes Announcement von Meta diese Woche. Die meisten Models machen als ersten Schritt werden die Rohdaten erstmal umgewandelt in Vektoren, Embeddings, was auch immer, also hochdimensionale Zahlenreihen, Vektoren einfach. Language Models machen das, Audio wird das gemacht mit Filtern, Das wird eigentlich für alle Daten gemacht, die durch KI-Systeme laufen. Das wird auch automatisch gemacht, weil die Models ja intern mit Zahlen arbeiten. Ja. Du hast dann irgendeine Form von komprimierter Version der Information.
Ja.
Das mache ich auch aktuell am Lehrstuhl mit Audio viel. Und normalerweise trainierst du so Embedding-Models, die einfach die Textdaten in Vektoren umwandeln oder Audiodaten in Vektoren umwandeln, trainierst du einzeln für eine Art von Medium. Es gibt zum Beispiel von OpenAI ein Embedding-Model, das wird verwendet für diese Datenbanken, über die wir mal gesprochen haben, mit Informationen. Es gibt ein berühmtes Audio-to-Vector-Model, das wird verwendet für Audiodatenverarbeitung. Was Meta jetzt gemacht hat, ist, die haben ein Modell trainiert, was 6 verschiedene Arten von Daten in einen Vektorraum umwandelt. Das heißt, wenn du vorher hattest das Problem, wenn du Bilder in Vektoren umwandelst und Text in Vektoren umwandelst, dann haben diese Vektoren keinen Bezug zueinander.
Ach so. Die sind unterschiedlichen Vektorenwolken sozusagen.
Genau, 2 Synonyme in der Sprache hätten Vektoren, die sehr nah beieinander liegen. Und 2 Bilder, die dasselbe Objekt zeigen, hätten 2 Vektoren, die sehr nah beieinander liegen. Aber die Vektoren hätten eventuell nicht mal dieselbe Dimension und hätten nichts miteinander zu tun, weil sie unabhängig voneinander trainiert wurden.
Also wenn du ein Bild von einer Banane hast und das Wort Banane, dann haben die in dieser Vektorenwolke jetzt nicht unbedingt den Zusammenhang, während Banane und Banana im Englischen sind dann nah beieinander. Aber im Moment, wir machen das dann gerade, diese Image Generating Models wie DALL-E oder Riverside, glaube ich, heißt das Ding, weil da gibst du ja Text ein und der muss doch irgendwie aus diesem Text Sinn ziehen und sozusagen, also wenn ich dem schreibe, mach ein Pferd, was auf dem Fahrrad fährt, dann musst du doch wissen, okay, ein Pferd ist das und das sieht so aus und ein Fahrrad ist das und das sieht so aus. Und was heißt das Pferd auf einem?
Genau. Ganz vereinfacht sind Image Generation Models Übersetzer von der einen Vektorenlandschaft in die andere.
Ach so.
Und was Meta jetzt gemacht hat, ist, sie haben ein Model trainiert, was so Vektoren erzeugt, aber für verschiedene Arten von Daten alles zusammen. Also Bild, Text, Depth, also Tiefenmaps, 6 verschiedene Modalitäten. Ich bin mir nicht sicher, welche alle genau. Ich glaube auch Audio. Mhm. Das heißt, du hast jetzt so eine Art gemeinsamen Vektorraum für alle Arten von Daten.
Aber für den Endbenutzer
ist das erste Model, was 6 verschiedene Modalitäten so kombiniert.
Aber für den Endbenutzer macht es keinen Unterschied. Also ich würde trotzdem dann, wenn wir jetzt eine KI haben, die das kann, würde ich trotzdem dann mit der schreiben können oder vielleicht sogar reden können. Und die würde mir dann sagen, wenn ich sage, machen wir mal ein Pferd, was auf dem Fahrrad sitzt, gibt er mir wieder ein Pferd aus. Es wäre nur im Backend sozusagen anders, wie das strukturiert ist.
Genau, für dich spielt es keine große Rolle, aber es wird relevant, wenn du Models haben möchtest, die verschiedene Formen von Daten als Input bekommen möchten.
Ja.
Zum Beispiel, wenn du GPT-4 kann ja bald auch Bilder als Input bekommen. Da passiert sowas in der Art. Da hast du einen Teil des Netzwerks, da wird praktisch so ein Image-Model irgendwo auf das Language-Model draufgesetzt und verbunden über eine extra Schicht.
Und das kostet dann natürlich auch wieder Rechenleistung, ne? Das zu verbinden und zu translaten.
Genau. Das heißt, am effizientesten ist es eigentlich, wenn du direkt alle Modalitäten zusammen trainierst.
Ja.
Aber dann brauchst du natürlich unfassbar viele Trainingsdaten aus allen Modalitäten, aus Kombinationen davon. Du musst unheimlich viele Parameter haben.
Das ist aber doch auch dann der erste Schritt dazu, dass man Videos so generieren kann. Weil wenn man sich vorstellt, was in Videos alles, was man da beachten muss, man muss ja im Prinzip Bilder generieren, aber diese Bilder brauchen auch irgendwie einen zeitlichen Zusammenhang, also irgendwie Depth oder so hast du ja genannt vielleicht, wenn die dreidimensional sein sollen und die haben auch immer Audio dazu und du musst ja das Audio sinnvoll mit dem Video verbinden, also sonst funktioniert das nicht und du musst halt auch mehr Text reinfügen können, sonst hast du quasi wie die ganzen Bildgenerierungsdinger kompletten Schwachsinn da stehen, sobald es um irgendwelche Worte geht und so kann man quasi dann Richtung Video sich vorarbeiten, nehme ich an.
Genau, Universal Translator ist ja ein Beispiel, wo Audio und Video kombiniert wurden.
Ja, und Wörter wahrscheinlich auch noch, dieses Wortmodell.
Das Hauptproblem bei Videos ist halt die enorme Textmenge. So, die Daten müssen irgendwie in das Model rein, mit möglichst wenig Informationsverlust. Aber so ein Video hat halt schon sehr, sehr viele Informationen.
Du meinst aber die Wörter, die da drin sind, also wenn man jetzt ein Video in Wörtern versucht umzuwandeln, oder was? Oder wieso sagst du, in einem Video sind viele Wörter enthalten?
In einem ganzen Buch sind ja weniger Informationen als in einem kurzen Video, wegen den ganzen Pixeldaten.
Achso, du meinst also, du hast Informationen, aber du hast Wörter gesagt, deswegen dachte ich gerade, wieso wird das in Wörter umgesetzt?
Ja, du kannst über Informationen ineinander umwandeln, so als Verhältnis.
Ja. Also sind dann quasi Tokens sozusagen, muss man wahrscheinlich in dem Kontext sagen, ne? Also einfach nur Informationsdaten, die die KI dann verarbeiten muss.
Ja, basically. Deswegen haben wir GPT-4 mit 32.000 Tokens, bevor wir ein überzeugendes Videomodell haben, was realistische Videos produzieren kann.
Ja, aber da hast du das Video gesehen, das ist ein bisschen im Internet rumkursiert, dass man irgendjemand hat es geschafft, irgendeiner KI, ich weiß gar nicht, welche das war, den Prompt zu geben, machen ein Commercial von einer Biermarke und dann hat irgendwie diese KI ein total verrücktes Video da ausgespuckt, wo nichts gepasst hat, wo die Köpfe von den Leuten kleiner und größer wurden, wo das Audio irgendwie total komisch war. Das war quasi der erste Versuch davon.
Ja, es sieht witzig aus, aber es wird jetzt noch keinen täuschen.
Ja, mal gucken, ob ich finde und wir das dann in die Shownotes reinpacken oder so. Oder machst du auf deinem Website hoch, weil das ist wirklich witzig. Oder sucht einfach mal, genau, ihr könnt einfach im Internet auf YouTube suchen, KI-Bier-Commercial. Da ist es nämlich hilarious and disturbing, AI-generated Bier-Commercial. It gets weirder each viewing. Und es ist total witzig, weil so die Schemen, also sind da. Es gibt halt Gruppen von Menschen, die halten irgendwie Dosen mit Bier, aber das stimmt im Prinzip nichts. Weil sich die auch verändern, so von Bild zu Bild, weil scheinbar ist es ja so, dass die KIs jeden Frame generieren, aber dann irgendwie den Kontext verlieren. Also es ist ja klar, dass wenn ein Mensch von einem Frame zum anderen sich ein bisschen bewegt, dass dieser Mensch in Proportion gleich bleibt, aber sowas weiß die KI halt noch nicht. Deswegen wobbeln die Menschen so richtig doof hin und her.
Genau, man redet von temporal coherence, also temporale Kohärenz, dass die Objekte sich zeitlich sinnvoll bewegen durchs Bild.
Mhm.
Bei Google I.O., als die deren Startevent ganz am Anfang, haben die auch so ein Video von einer Ente abgespult und dann waren Musiker auf der Bühne und hat KI-generierte Musik abgespielt. Das war ein richtiger Fiebertraum.
Das glaube ich. Das glaube ich. Wobei Musik, muss man ja sagen, ist ja auch Music LM, wer das mal geprobiert hat, es ist mittlerweile schon echt benutzbar. Es ist alles wieder Low Quality, aber vom Inhalt her ist es alles geil eigentlich.
Ja, jetzt muss man sagen, also vielleicht du als Musiker kannst da was mehr zu sagen. Musik ist jetzt auch nicht so unfassbar komplex.
Ja, lässt sich sehr einfach runterbrechen auf Bestandteile. Besonders wenn man das irgendwie versucht, genremäßig zu kategorisieren. So wie das hier bei Music LM der Fall ist. Da, ich bin gerade auf der Webseite, da gibt es dann Text Prompt, Melodic Techno, Swing. Da kannst du im Prinzip die Bestandteile super rausfinden. Was hast du bei Swing, Relaxing Jazz?
Also es ist nicht so komplex wie Sprache. Und die Daten sind nicht so viel wie bei Video.
Vor allem, das heißt,
das ist so ein schönes Mittelding.
Ja, es gibt ja auch selten dann bei sowas eine gute oder einen Fehler, den man machen kann, nach dem Motto, also wenn du halt jetzt eine Frage stellst, was ist das und das, und dann kommt da Quatsch raus, dann ist das auch eindeutig für uns als Quatsch zu identifizieren, wenn man das mit Worten macht. Wenn man allerdings mit Musik sagt, mach doch mal irgendwie Swing-Musik, dann ist das ja auch immer künstlerische Interpretation, sagt man ja, das ist schön, was da rauskommt. Und im Endeffekt kannst du immer sagen, gut, das war halt jetzt eine interessante Idee, aber nicht so das, was ich wollte, müssen wir nochmal einen Prompt versuchen. Das heißt, da ist es auch schwammiger, was man, du kannst ja nicht genau sagen, was wollte ich jetzt haben und das ist nicht genau das, was ich haben wollte.
Es ist auch wichtig, ob du gute Datensets dafür hast. Es gibt ja deutlich mehr Audiodaten mit guten Textbeschreibungen, als es Videos mit guten Textbeschreibungen gibt.
Mhm. Aber was heißt dann mit guten Textbeschreibungen? Du brauchst dann Trainingsdaten, wo dann beispielsweise du ein Musikstück hast und dann wird beschrieben, in dem Musikstück hat man die Bassline, die geht so und so und die setzt dann und dann aus und wir haben...
Es reicht ja schon gröber. Es reicht ja schon, wenn du Audiodaten hast und da sind die Musikrichtungen dabei. Spotify macht das.
Aha. Aber ist das nicht bei Video ebenfalls so?
Na, Video ist schwieriger, weil Video ist erstens schlechter zu kategorisieren und Videos hat deutlich mehr Details als Audio, die Datenmengen sind größer und Was zum Beispiel, was du gut bei Videos machen kannst, ist Untertitel. Viele Videos haben Untertitel.
Ja.
Das heißt, Sprache, so wie Universal Translator, Mundbewegungen zu Wörtern zu machen, ist etwas, wofür du gute Trainingsdatensets bekommen kannst. Aber du wirst jetzt weniger Naturdokumentation finden mit Textbeschreibungen von jeder einzelnen Szene, was genau wann passiert.
Aber pass auf, wenn du dir jetzt das Beispiel Naturdokus nimmst, dann hast du ja immer beispielsweise den Narrator, der dann sagt, und hier sehen wir das kleine Katzenbaby, wie es gerade vom Leoparden angegangen wird und das Katzenbaby versucht sich zu wehren und so weiter. Das in Kombination mit den Untertiteln, die das wunderbar als Text ausgeben, dann kannst du das doch wunderbar sinnvoll irgendwie übersetzen, weil oftmals gehört ja zu dem Video auch der Ton und selten ist der Ton komplett abgesondert von dem, was da passiert, weißt du?
Ja, aber er ist auch nicht aufs Bild bezogen, also meistens nicht präzise.
Ah, okay.
Sonst willst du Videos von Katzenbabys generieren und weil du zu viele Naturdokus gesehen hast, wenn jemand von Katzen geredet hat, kommen da immer Berge im Hintergrund.
Ach ja, das ist wie mit den Fischen. Das ist wie mit den Fischen und den Bildgenerierungsdingern. Wo alle Trainingsbilder von Fischen immer von Fischen waren, die gefischt wurden und dementsprechend von sehr stolzen Fischern gehalten wurden und deswegen immer Fingern mit auf den Fischen waren, weil die Leute ja die Fische gehalten haben.
Zum Beispiel.
Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Ja, die Menge ist auch ein Problem. Du kannst mal eben so ein paar Milliarden Wörter durch ein Language Model laufen lassen zum Trainieren, aber du kannst keine Milliarden Videos nutzen. Das ist einfach zu viele Daten.
Ja, da muss die Hardware jetzt nachziehen bald, ne? Wir brauchen mehr Computing, mehr Processing Power.
Ja, und wenn es dann soweit ist, wird Google garantiert ganz vorne mit dabei sein, weil sie YouTube haben.
Die trainieren schon seit, die haben die größte Videodatenbank, die man haben kann. Das war ein riesen Schachzug, als sie YouTube gekauft haben.
Kann nur sein, dass die KI-generierten Videos dann ein bisschen YouTube-Vibes haben.
Sehr clickbaity sind. Das hat immer ein Intro. Es gibt immer ein Intro dann bei den Videos von der KI, so GPT-4. Und dann kommt das echte Video erst, ne? Weißt du, ganz klar, YouTube hat immer ein Intro. Und dann, hallo, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute haben wir wieder einen Menschen gehabt, der einen Prompt gestellt hat. Im Folgenden werden wir uns diesen Prompt als Video angucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und unten rechts ist immer noch jemand, der eine Reaction macht, ne, zu dem Video. Weil die ist ja auf jedem Video drauf, die Reactions.
So wie wir Watermarks haben bei Bildgenerierung, kleine Reaction-Kameras in der Ecke haben.
Das wäre so funny. Aber darauf wird es wahrscheinlich wirklich hinauslaufen. Wenn du irgendeine KI hast, die einfach nur anhand von YouTube-Videos trainiert wird, weil YouTube-Videos sind ja weit zugänglich und da gibt es bestimmt auch schöne APIs, um die runterzuholen. Dass du
ich weiß
dann
nicht,
wirklich...
wie die rechtliche Lage ist.
Ja, das weiß ich leider auch nicht. Aber es gibt ja immer wieder diese Webseiten, wo man auch Sachen runterladen kann. Also scheinbar gibt es ja Backend-Schnittstellen, wo du auf die Videos zugreifen kannst, oder nicht?
Ja, Moment, wir reden hier aber von hunderten Terabytes an Videos.
Ja.
Wenn du anfängst, die über irgendeine offizielle oder auch inoffizielle API von YouTube runterzuladen, wird YouTube aber ganz schnell an deiner Tür stehen.
Dann lass es YouTube selber sein, also Google, die das
schon
machen.
Eher. Ich weiß nicht, ob sie es dürfen. Ich weiß nicht, ob sie die Videos dafür benutzen dürfen.
Ich glaube, das hält dir auch nicht davon ab, du. Also diese großen Tech-Firmen... Weiß ich nicht, ob die sagen, das ist leider, dürfen wir nicht, können wir nicht machen.
Ja, Datenschutz und Trainingsdaten ist so ein Thema. Hm. Ich weiß selbst nicht, wie genau ich dazu stehe. Auf der einen Seite würde ich argumentieren, dass Dinge mit Daten zu trainieren schon irgendwie erlaubt sein sollte.
Ja.
Ich meine, ich darf mir auch Bilder, die copyright geschützt sind, ansehen und sie mir merken. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, wenn Leute da ein bisschen das Gefühl haben, dass ihnen ihr Produkt dann geklaut wird. Insbesondere, aber wenn du Models hast, die so zu Overfitting neigen für so Einzelfälle und die dann wirklich das Bild zu genau reproduzieren können.
Ich glaube, dass der Knackpunkt ist dabei irgendwie, ob die Daten gespeichert werden, weil ich glaube, niemand bestreitet, dass man Bilder, die man im Internet angucken kann, angucken darf. Und wenn du halt jetzt irgendwie im Trainingsprozess so hinbekommst, zu sagen, diese Bilder werden halt niemals irgendwo bei uns gespeichert, sondern wir lassen unsere KI da sozusagen, weiß ich nicht, wie so ein Dashcam-Cache da drüber schauen und dann kriegt die, zieht die ihre Vektoren daraus und dann war es das, so wie ein Mensch sich halt merken kann, okay, das Stock-Image, was ich mir gerade angeguckt habe, das hatte diese Eigenschaften und das hat halt das fette Stock-Image-Dings in der Mitte gehabt. Ich ja, glaube, das ist so das Problem an der Sache.
Aber es wird ja in den im Model gespeichert.
Ja, aber also, nein. Das Bild wird ja nicht im Model gespeichert, sondern sozusagen der Inhalt des Bildes in Vektorenform. Aber wenn ich mir einen Stock-Image angucke, dann vergesse ich das ja nicht in dem Moment, in dem ich den Tab schließe, sondern ich habe mir ebenfalls die Essenz des Bildes in mir gespeichert. Und ich könnte diese Essenz des Bildes auch in Textform auf meinem PC speichern, sozusagen sagen, okay, ich hatte hier das Stock-Image, das hieß so und so und das hatte die und die Eigenschaften, war da und da, das und das. Und dann wird aber trotzdem jemand sagen, nee, das ist jetzt Copyright-Verletzung, tut mir leid. Also die Essenz des Bildes gehört uns, die müssen sie erst erwerben.
Ich stimme dir zu, im Regelfall ist das so, aber es gibt Studien, die zeigen, dass Daten, zum Beispiel wenn du Wortkombinationen mit Bildern hast, die immer nur so in der Kombination auftreten im Trainingsdatensets und recht einzigartig sind, dass das Model dann die etwas zu genau lernt und praktisch mit dem Textprompt einfach das Bild reproduziert.
Mhm. Ja, okay.
Und dann ist es ja einfach nur eine sehr clevere Art, Copyright zu umgehen, indem du sagst, ja, mein neuronales Netz hat sich dein Bild sehr, sehr genau angeguckt. Jetzt hat es das nachgemalt. Jetzt darf ich das verwenden, ohne Copyright zu verletzen.
Dann
das ist schon eine feine Linie.
Dann lass mich die Analogie ziehen. Wenn du einen Menschen mit fotografischem Gedächtnis hast und du lässt den sehr genau den Stock-Image anschauen und sagst dann am Ende, kannst du mir das Bild malen, was so und so und so und so, und das ist genau das Stock-Image. Und dann malt er das Bild und dann gibt es ja vielleicht die wenigsten, also ganz wenige Abweichungen vom Original. Ist das dann Copyright-Verletzung? Weil, ja, ist es dann Copyright-Verletzung?
Ich würde sagen, schon. Also bei Bildern ist, glaube ich, weniger streng, aber zum Beispiel bei Musik ist ja richtig schlimm. Wenn du Mozart hörst und du hast jetzt das perfekte Gehör und kannst dir jede Note merken und du spielst das Stück dann einfach nach, gut, Mozart ist ein schlechtes Beispiel, der hat kein Copyright mehr, aber du kannst ja einen aktuellen Künstler nehmen. Wenn
Marvin
das dann
Gay.
Note für Note nachspielst, ja. Das ist ja offensichtlich Verletzung des Copyrights.
Ja, ist die Frage, weil bei der Musik ist es nämlich mittlerweile auch so, dass man darf ja Sachen covern, also bestimmte, sozusagen seine eigene Interpretation über ein Musikstück veröffentlichen. Ja, ist eine schwere Frage, du. Da müssen wir vielleicht, weiß ich nicht, muss ich noch drüber nachdenken.
Ja, also über so Kunst können wir mal eine Folge machen.
Sehr gerne, sehr gerne. Sonst
jetzt
was?
Zum Abschluss habe ich noch eine Meldung, die nicht direkt damit zu tun hat, sondern sehr entfernt.
Jetzt kommen die Kurznachrichten mit Max Cannon.
Der CEO von OpenAI, Sam Altman,
ja,
hat sehr viel investiert in eine Fusionsfirma, also die arbeiten an Fusionsreaktoren.
Das ist der Tony und Stark der modernen Gesellschaft.
Ja, ein bisschen. Ja. Und diese Firma hat jetzt einen Deal mit Microsoft gemacht. Also ich wette, Sam Altman hatte bestimmt nichts damit zu tun. Aber die haben jetzt einen Deal mit Microsoft, dass sie, ich glaube 2028, lass mich nicht lügen, so um den Dreh, kommerzielle Fusionsreaktoren für Microsoft bauen und in Betrieb nehmen.
Ist die Technik überhaupt schon dafür ausgelegt? Ich habe irgendwie gesehen, es gab irgendwie mal Breakthrough in Fusion-Reaktor, aber das waren immer nur so Forschungsprojekte, wo die dann so in Mikro-Kilowatt rausbekommen haben, aber immerhin mehr rausbekommen haben, als reingesteckt haben. Das ist doch noch gar nicht ready, oder dachte ich?
Ja, es ist langsam im Kommen. Also die Forschung kommt gerade sehr gut voran, auch durch KI. KI für Plasma-Kontrolle und so weiter. Es wird überall verwendet. Materialforschung. Das ist das Tolle an Forschung, wenn du in einem Bereich wie KI oder Mathematik Fortschritte machst, dann hat das meistens positive Effekte auf alle anderen Bereiche. Und wir sehen jetzt so eine Kettenreaktion, wie alle Bereiche voneinander profitieren.
Du meinst,
auch Fusion.
Du meinst, sie gehen davon aus, dass GPT-5 dann die Fusionsreaktoren entwerfen kann und das Problem löst und die dann bauen?
Ja, das nicht, aber sie können zum Beispiel Probleme lösen, wie Form des Reaktors für optimale Plasmaerhaltung und so weiter. Das kann schon gelöst werden durch KI. Und ich nehme an, dass jetzt in den nächsten Jahren werden wir den ersten kommerziellen Reaktor sehen. Nicht dieses Jahr und vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber
2025. Ja, haben wir ja gestern im Ort mal gedacht, 2025.
Ja, ich glaube, der Deal war für noch später als 25, aber sie werden ja irgendwann auch anfangen müssen zu bauen.
Ja, und das Ziel ist dann dahinter, die haben dann ihre Energie, mit denen die auch die KIs dann betreiben und trainieren und so weiter.
Genau, Microsoft braucht massig Strom und eine schöne, unerschöpfliche, saubere Energiequelle zu haben. Wenn auch nicht billig, lohnt sich ja schon.
Ja. Ja, spannend. Spannend. Das auch jetzt, aber das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass, ne, man denkt jetzt langsam auch an die Hardware-Seite. Wir haben jetzt ja immer viel über Software geredet und gesagt, die Hardware kommt nicht hinterher, die Infrastruktur drumherum. Da denken offensichtlich jetzt die Leute mehr daran.
Ja, Klimawandel ist ja auch ein wichtiges Thema.
Ja.
Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Fusionsreaktoren so eine große Rolle spielen werden für unser Stromnetz in den nächsten Jahren.
Ja, das wird wahrscheinlich Hand in Hand gehen mit den Erneuerbaren, die dann den Großteil machen, aber man braucht halt bestimmt wieder so eine Grundlast, falls mal irgendwie schlechte Wetterlage und keine Sonne und so weiter und kein Wind. Dann hast du halt einmal Speicher, aber die schaffen nicht alles und dann hast du halt so einen Grundbedarf und den decken dann halt irgendwie die Fusionsreaktoren, die ein bisschen laufen und die sind sowieso dafür da, um die Rechenzentren am Laufen zu halten und so. Das wird schon wahrscheinlich wie so eine Mixtur sein.
Bill Gates tut ja auch viel für neue Generation von Atomkraftwerken, die weniger oder keinen Müll mehr produzieren, sicherer sind etc. Ich glaube, da ist auch noch viel zu holen. Aber die sind alle relativ teuer im Vergleich zu Solarenergie. Solarenergie ist so günstig, einfach praktisch.
Ja. Ich habe mal irgendwo vor ein paar Wochen gelesen, dass theoretisch die Möglichkeit bestünde, in den Wüstenregionen dieser Welt Solarzellen zu bauen und damit locker flockig mit einer Fläche, die irgendwie so groß war wie, weiß ich nicht, ein paar Großstädte, den Strombedarf der Erde zu decken in den Hochzeiten. Und es nur daran sozusagen mangelt, den Strom dann hinzutransportieren, wo man ihn braucht.
Ja.
Also Platz ist genug, wahrscheinlich Materialien sind auch genug da.
Du musst halt lokal produzieren, weil Strom transportieren aktuell noch sehr ineffizient ist,
solange wir keine Supraleiter haben. Nachdem wir die aufgenommen haben, frage ich mal GPT-4, was er dazu sagt, wie man am besten Strom transportiert und dann haben wir das Problem nächste Folge gelöst. Da stelle ich dann meine Findings vor. Ah, nee, kann ja nicht sein. Nächste Folge ist ja die wir vorproduziert haben. Ne? Übernächste Folge. Abonnieren Sie den Podcast und hören Sie, was GPT-4 zu sagen hat.
Du machst das super.
Ja,
ich muss keine Werbung mehr machen.
Und benutzen ja auch den, aber maxkanten.ml haben wir schon beworben, ne, ganz am Anfang.
Ja, wir können den Discord-Server noch bewerben.
Ah, den Discord-Server, genau, der Birds of the Future Discord-Server.
Ja, ich nehme an, dann hat die Folge jetzt auch eine gute Länge. Wir
zum haben Discord-Server. Über die
neuen Sachen geredet.
Ja, zum Discord-Server muss man auch sagen, wenn er da zur richtigen Zeit reinkommt, dann könnte er sogar live der Folge beiwohnen, weil ich sehe gerade, du bist noch online im Discord-Server, das heißt, man hätte die ganze Zeit abhören können. Die ganze Zeit hören können, was wir hier labern.
Ja, vor allen Dingen findet ihr da die ganzen Papers und Announcements, über die wir hier reden.
Ja.
Da sind alle Links.
Ja.
So, die nächste Folge, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Entweder machen wir unsere Predictions-Folge oder wir reden über Kunst. Mal gucken.
Mhm.
Ich hoffe, ich kann bald nochmal eine Folge mit Nico aufnehmen oder vielleicht mal mit wem Neues, wenn wer Lust hat.
Mhm. Könnt ihr euch am Discord melden. Guten Tag, ich möchte gerne mitmachen.
Ja. So, dann. Ich glaube, das waren alle Neuigkeiten.
Das waren, glaube ich, alle Neuigkeiten, ja.
Alles klar. Bye, bye.
Tschüss. Ciao.